Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, der Rapper Tupac Shakur war der Widerspruch in Person. Er konnte den aggressivsten und paranoidesten Gangster-Rap verkörpern und gleichzeitig Songs produzieren, in denen es um Scham und Angst, um Verzweiflung oder auch um die große Zärtlichkeit ging, die er zum Beispiel für seine Mutter empfand, wie hier im legendären Track Dear Mama. And even as a crack fiend, Mama, you always was a black queen, Mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it. Vor 30 Jahren wurde der Rapper mit nur 25 Jahren erschossen und erst jetzt beginnt in Las Vegas der Prozess gegen den Mann, der den Mord zu verantworten haben soll. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Es ist einer der berühmtesten ungeklärten Mordfälle der Popgeschichte. Vor fast genau 30 Jahren wurde der Rapper Tupac Shakur in Las Vegas auf offener Straße erschossen. Da war der Rapper gerade mal 25 Jahre alt und bis heute wurde niemand für diese Tat verurteilt. Das könnte sich jetzt ändern. Heute beginnt nämlich in Las Vegas der Prozess gegen Dwayne Kiffy D. Davis. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Mord an Tupac organisiert zu haben. Aber warum kommt dieser Prozess erst 3 Jahrzehnte später? Und was geschah damals wirklich? Darüber genau spreche ich jetzt mit dem Hip-Hop-Journalisten Falk Schacht. Hallo nach Hamburg.
Hallo Gesa.
Falk, bevor wir über diesen Prozess sprechen, vielleicht doch nochmal ganz kurz, wer war Tupac Shakur? Warum ist er bis heute so eine bedeutende Figur?
Also Tupac Shakur war wahrscheinlich eine der widersprüchlichsten Figuren, die Hip-Hop hervorgebracht hat. Seine Mutter Afeni Shakur, die war Mitglied der Black Panther Party und Tupac, der wächst quasi in einem sehr starken politischen Umfeld auf. Und deshalb rappt er auch über Rassismus, Armut, Polizeigewalt und eben auch soziale Ungleichheit. Zum Beispiel Brenda's Got a Baby ist ein Song von ihm, da erzählt er zum Beispiel von einer 12-Jährigen, die schwanger wird. Oder Keep Your Head Up ist geradezu auch so eine feministische Rap-Hymne. Und aus dem Gefängnis heraus zum Beispiel schrieb er auch Madonna poetische Briefe über ihre Beziehung. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass Tupac wirklich eine völlig andere Seite hatte, eine aggressive, teilweise frauenfeindliche Seite. Und er hat sich auch mit zunehmender Zeit immer stärker als so ein Gangster inszeniert und hat auch dann in Realität eben gewaltige und gewalttätige Konflikte gehabt. Und die Krönung ist dann im Grunde 94, wird er wegen sexuellen Missbrauchs einer Frau verurteilt und kommt auch ins Gefängnis. Und ich würde sagen, diese Widersprüchlichkeit, das ist auch genau der Kern seines Mythos. Und man kann ihm im Grunde weder sagen, dass er nur ein politischer Rebell war oder eben nur ein Gangster. Er war beides.
Und was weiß man so ungefähr über die Hintergründe des Mordes an Tupac?
Naja, 94 wird Tupac in einem New Yorker Tonstudio überfallen, ausgeraubt, 5-mal angeschossen. Und er ist überzeugt, dass Puff Daddy und Notorious B.I.G. hinter diesem Anschlag stecken. Und da Tupac bei dem Westküstenlabel Death Row unter Vertrag stand, eskaliert das Ganze so in der Öffentlichkeit immer mehr zu so einem Krieg zwischen diesen beiden Hip-Hop-Küsten der USA. Das wird angeheizt durch Diss-Tracks, Interviews und auch Hip-Hop-Medien, die einfach diese Reichweitenzahlen super spannend finden. Und in diese Gemengelage, da werden dann auch noch Straßengangs so über Schutzgeldzahlungen mit eingemischt. Und irgendwann kann man gar nicht mehr unterscheiden, was ist Marketing, was ist Rap und was ist jetzt hier eigentlich echter Straßenkonflikt.
Und das soll dieser Prozess jetzt klären. Also warum ist das alles erst jetzt, 30 Jahre später, vor Gericht?
Ja, also Kiffy D, der jetzt vor Gericht kommt in Las Vegas, der war ein führendes Mitglied einer dieser Straßengangs, die damals im Konflikt mit Tupac und seinem Labelchef Shook Knight auch lagen. Und der Neffe von Kiffy D, Orlando Anderson, der hatte mit Tupac eine Schlägerei. Und wenige Stunden später, als Tupac mit seinem Labelchef an einer Ampel stand, da kommt ein weißer Cadillac neben dem Wagen zu stehen, es fallen Schüsse und Tupac wird mehrfach getroffen und stirbt dann 6 Tage später an diesen Schusswunden. Und Kiffy D hat in den letzten Jahren immer wieder öffentlich in Interviews und auch in seiner Autobiografie über diesen Mord gesprochen und dabei auch immer wieder deutlich gemacht, dass er an diesem Tag auf dem Rücksitz dieses Cadillacs gesessen hat. Und die Staatsanwaltschaft, die sagt jetzt, okay, Kiffy D, du hast wahrscheinlich nicht selbst geschossen, aber wir glauben, dass du das organisiert hast und die Waffe beschafft hast. Und die Verteidigung von Kifidi, die argumentiert, dass er diese Geschichte quasi wie so eine Räuberpistole immer ausgeschmückt hat, um damit Geld zu verdienen. Und jetzt liegt es daran, dass das Gericht entscheiden muss, ob seine Erzählungen vielleicht eine Art Geständnis waren.
Okay, also echt eine sehr verworrene Geschichte. Aber dass der Fall so lange ungeklärt blieb, das hat ja auch diese ganzen Verschwörungstheorien immer weiter angeheizt. Ja. Wie lässt sich beschreiben, was für eine Dynamik diese Theorien genommen haben?
Naja, das hat natürlich über die Jahre wirklich sehr verrückte Dimensionen angenommen. Auch deshalb, weil 6 Monate nachdem Tupac erschossen wurde, auch noch sein Rivale Notorious B.I.G. erschossen wurde. Auch Orlando Anderson, der vermeintliche Schütze, der wurde auch erschossen. Und diese Verschwörungstheorien, die reichen davon, dass Tupacs Labelchef ihn hat erschießen lassen, um mehr Platten zu verkaufen. Oder dass Puff Daddy diesem Kifidi $1 Million gezahlt hat, damit der Tupac umbringt. Oder dass Tupac heute als 55-Jähriger auf einer Insel lebt und seinen Tod nur vorgetäuscht hat.
Oh, das wäre natürlich am schönsten, das gebe ich zu. Aber ist dieser Mord nicht jetzt auch auf eine Art der ultimative Beweis dafür, dass dieses Gangster-Image eben nicht nur Pose war? Weil ja, Authentizität ist ja im Grunde eine der wichtigsten Währungen im Hip-Hop.
Ja, man kann im Grunde auch sagen, dass es eine tödliche Währung ist. Mhm. Ich würde sagen, Gangster-Rapper, die wollen weg von der Straße und deswegen rappen die auch. Die versuchen quasi legal Geld zu verdienen. Aber das ist eben nicht so einfach, diese Straße auch hinter sich zu lassen. Und wenn ich noch ehrlicher bin, die spannendere Frage wäre eigentlich, warum Gangster-Rap so unglaublich beim Publikum beliebt ist. Mhm. Weil denen habe ich manchmal den Eindruck, es ist ein bisschen egal, ob das jetzt echt ist oder True Crime oder nur Pose.
Mhm. Täuscht denn der Eindruck oder würdest du auch sagen, das hat sich jetzt aber doch so im Großen und Ganzen deutlich beruhigt, also auch gerade dieses Gebettel Ost gegen Westküste, oder gibt es diese kriminelle Wucht im US-Hip-Hop heute immer noch so?
Ich würde sogar sagen, dass sie so intensiv ist wie noch nie. Mhm. Es fällt nur quasi medial nicht mehr so auf und hat vielleicht nicht mehr so die ganz großen Spieler, aber da, wo Armut herrscht, da ist Gewalt zu Hause. Und in den USA gibt es nun wirklich ausreichend Armut für viele Jahre Gangster-Rap. Und in den letzten Jahren zum Beispiel eine populäre Figur war Pop Smoke, der geschossen wurde. Aber theoretisch passiert das fast jeden Tag.
Mhm. Und welche Rolle spielt Tupac, würdest du sagen, heute noch? Vielleicht auch gerade für die junge Generation von Deutsch-Rappern? Also ist der noch so eine Art Vorbild oder reicht es eigentlich nur noch für so ein Kaffeetassenmotiv?
Ich würde schon sagen, dass er für die jüngeren RapperInnen und Rapper von heute eher so eine Art Symbol ist. Ja, sein Gesicht funktioniert so ähnlich wie James Dean, Marilyn Monroe oder Che Guevara. Man hat da schon mal irgendwie was von gehört. Man weiß so ein bisschen, wofür dieses Bild steht. Rebellion, Straße, Widerstand. Insofern ist das mit diesem Kaffeetassenmotiv aber eben ganz treffend, weil so muss man sagen, Tupac hat sich aus der reinen Musikgeschichte heraus in so eine allgemeine Pop-Ikonografie herausgehoben über diese Verschwörungstheorien auch. Und ey, wer weiß, vielleicht lebt er ja wirklich mit Elvis und James Dean und Bob Marley auf einer Insel,
ah,
wer
ja,
weiß das schon.
Da spielen die Doppelkopf, ah ja.
Ja.
Aber jetzt noch mal ganz kurz mit Blick auf diesen Prozess, der heute anfängt. Weiß man schon so ungefähr, wann es da die ersten validen Ergebnisse geben könnte, vielleicht sogar ein Urteil?
Ja, also der Prozess soll 4 bis 6 Wochen dauern. Das heißt, Anfang bis Mitte September sollte man wissen, was die Geschworenen davon halten.
Dann werden wir sicher nochmal miteinander sprechen. Der Journalist und Hip-Hop-Experte Falk Schacht war das. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Schon der Name Deutschlandfunk Kultur verrät ja, dass sich unsere Kernthemen hier im Sender sehr oft um Kultur drehen. Wir besprechen Serien, wir empfehlen Ausstellungen, wir rezensieren Musik und Theaterstücke, empfehlen Bücher und Filme, was wir selten in den Blick nehmen, dass man sich Kultur auch leisten können muss. Und darauf will eine neue Sommerreihe in unserer Sendung Fazit am Abend hinweisen. Die läuft in dieser Woche an und heißt Kultur ohne Kohle, dabei sein mit wenig Geld. Malik Janik ist Content Creator und Aktivist und schildert vor allem auf Instagram, wie es sich anfühlt, wenn man draußen bleibt, weil die Kohle nicht reicht. Und in der für Social Media Videos oft üblichen erhöhten Geschwindigkeit klingt das dann zum Beispiel so.
Ich höre anderen Menschen darüber zu, wie sie stundenlang darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass Kulturveranstaltungen einen niederschwelligen Zugang haben oder dass auch mal andere Menschen hier in diese Orga reinkommen und sich willkommen fühlen. Es wird immer geredet über diese Menschen, über diese Zielgruppe, als wäre sie nicht mit dem Raum, aber ich bin mit dem Raum. Du redest gerade gerade über mich und meine Familie.
Und in unserem Raum hier beim Kompressor ist uns jetzt Malik Janik aus Leipzig zugeschaltet. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich voll, dass ich hier sein kann.
Hey, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen auf das Du geeinigt. Wir haben gerade eben so einen kleinen Ausschnitt schon mal gehört. Ein Ausschnitt aus einem Video, das 150.000 Mal geliked wurde. 39.000 Leute folgen dir inzwischen. Wie kam das eigentlich ursprünglich dazu, dass du auf Insta Content zu Armut und Klassismus machen wolltest?
Ich habe letztes Jahr im Februar 2025 damit angefangen, so ein paar Videos hochzuladen. Und das war bei mir so, weil ich Lust hatte allgemein, also ich bin immer auf Social Media und liebe es da, so Sachen zu teilen aus meinem Leben. Und habe dann angefangen mit dem Thema, was mich in dem Moment am meisten interessiert hat. Und das war halt einfach Studieren als Arbeiterkind, vor allem als armes Arbeiterkind, weil da hatte ich in dem Moment auch echt sehr wenig Geld. Und dann habe ich gemerkt, dass das so mega viel Anklang bekommen hat, weil Leute sich damit identifizieren konnten oder vielleicht auch einfach eine andere Perspektive gesehen haben, die sie vorher nicht kannten. Und dann habe ich einfach damit weitergemacht.
Jetzt ist es ja schon auch echt ein ganz schöner Schritt raus, also über Armut zu sprechen. Das ist ein Thema, das ist mit Scham behaftet und gerade im Netz ist ja eigentlich so die Attitüde eher zu posen, sich sehr, sehr positiv darzustellen. Dieser Schritt zu sagen, hey Leute, ich bin's und ich bin arm oder kenne Armut, das war wahrscheinlich doch aber auch eine Überwindung, oder?
Ehrlich gesagt habe ich erst im Nachhinein darüber nachgedacht, weil ich oft erst mache und danach drüber nachdenke. Und oft habe ich mir dann irgendwie gewünscht, dass ich es vielleicht nicht gemacht hätte, weil also dadurch, dass es jetzt online ist und so viele Leute gesehen haben, kann ich meine Armut halt nicht mehr verstecken. Aber im Endeffekt hilft es mir ehrlich gesagt auch einfach nur, meine Scham immer mehr umzuwandeln, weil eigentlich, also möchte ich mich ja nicht schämen, sondern laut sein und zeigen, dass das so nicht geht und aufhören muss.
Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Also du möchtest eben klarstellen, dass es hier nicht um ein individuelles Problem, eine individuelle Biografie geht, sondern es geht wirklich auch darum, nicht nur Armut, sondern Klassismus darzustellen. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz schildern, was das eine bedeutet, was das andere.
Also Klassismus ist sozusagen die Diskriminierung aufgrund von Armut, also da aufgrund davon, dass du nicht viel Geld hast zum Leben. Und das ist eine Sache, die dir halt jeden Tag immer wieder gezeigt wird. Also Armut kannst du nicht entgehen. Das ist eine Sache, die du jeden Tag siehst. Und Klassismus ist sozusagen dann die Diskriminierung aufgrund dessen. Also das geht so Hand in Hand miteinander zusammen und ist eine Sache, der du nicht aus dem Weg gehen kannst, sondern ein alltägliches Erleben ist.
Und erstaunlicherweise sagst du aber auch, dass es gerade im Netz sowas gibt wie Armut-Cosplayen. Also Leute, die nicht arm sind, aber sich so inszenieren, fast wie so eine Art Lifestyle-Attitüde. Wie kann das sein? Also warum gibt es Menschen, die sich so als broke inszenieren?
Ich glaube, das hat vor allem angefangen, als ich so angefangen habe zu studieren, dass ich gemerkt habe, dass ganz viele Menschen sich so als broke inszenieren. Und ich glaube, das ist so dieser linke Studi-Lifestyle, der irgendwie so mega cool ist und so heranstrebenswert ist, weil man sich so für sein Reichtum schämt und das Gefühl hat, wenn man reich ist, kann man irgendwie nicht links sein und für Werte stehen, die halt gegen Armut stehen. Dabei ist das natürlich kompletter Quatsch. Also reiche Menschen können gegen Armut sein, arme Menschen können gegen Armut sein. Das ist vollkommen egal, wie viel Geld du hast. Dafür musst du nicht cosplayen, dafür musst du dich nicht inszenieren.
Hast du mal so ein Beispiel, wie Leute cosplayen und arm tun oder sich so generieren? Mit was für Sprüchen treten die auf? Was treibt dich da so richtig auf die Palme?
Also das sind so ganz oft Sachen wie so, dass so Leute sagen, dass sie zum Beispiel am Ende des Monats kein Geld haben. Und ich bin so eine Person, also vor allem am Anfang meines Studiums habe ich immer direkt geglaubt, was Leute mir so gesagt haben oder habe es einfach so interpretiert, wie ich Sachen interpretiere. Und kein Geld mehr am Ende des Monats zu haben, heißt für mich zum Beispiel mehrere hundert Euro minus auf dem Konto zu sein und nicht, dass ich gleich meine Mutter fragen kann, ob sie mir gleich Geld für den nächsten Urlaub geben kann, den ich nächste Woche noch machen will. Also so ganz viel. Ich glaube, das ist halt so der Unterschied zwischen broke und arm. Also du bist broke und hast gerade kein Geld, aber hast voll die Geldquelle in deiner Nähe und kannst trotzdem nächsten Monat in Urlaub fahren. Hast keine Angst, dass du deine Miete nicht bezahlen kannst. Und wenn ich sage, dass ich kein Geld mehr habe, dann weiß ich halt legit nicht, wie ich meine Miete oder meine Krankenkasse nächste Woche bezahlen kann.
Was machst du jetzt mit deinem Account, mit deinen Filmen bei Social Media für Erfahrungen? Was für Kommentare bekommst du? Was für ein Feedback? Unter Influencern ist es ja wirklich eher so, dass man sich so gerne als erfolgreich entwirft. Was für Erfahrungen machst du?
Also ich mache da auf jeden Fall ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich muss sagen, ich bin auch so eine Influencer-Person. Mir fällt zum Beispiel auch so schwer, regelmäßig zu posten. Ich glaube, das letzte Video habe ich so vor Wochen gepostet. Also ich kriege zum einen so ganz viel positives Feedback von anderen ArbeiterInnen-Kindern oder von anderen Menschen, die in Armut leben oder auch von anderen Bögis. Kriege gleichzeitig aber auch negatives Feedback von Menschen, die zum Beispiel also denken, dass Armut ein individuelles Problem ist. Und da clasht es so die ganze Zeit, wenn ich jetzt sage, dass es ein strukturelles Problem ist. Und andere Leute sagen, dass es ein individuelles Problem ist. Eine Beobachtung, die ich noch ganz spannend finde, die ich auf Instagram gemacht habe, ist, dass Menschen, die in Armut leben und dazu relaten können, mir zum Beispiel eher eine Direktnachricht schreiben oder mir auf eine Story antworten, als zu kommentieren und das richtig oft direkt damit begründen, dass sie sich halt schämen, dass das andere Leute sehen. Und das finde ich halt auch mega krass.
Ja, allerdings. Ich habe bei dir eigentlich, ja, ich muss sagen, wirklich sehr, sehr auch liebevoll dieses Wort Bürgis erst kennengelernt. Wo beginnen für dich Bürgis? Was sind Bürgis? Was macht Bürgis aus? Wer gehört dazu?
Also das ist auf jeden Fall eine riesengroße Frage, auf die ich ehrlich gesagt noch keine genaue, detaillierte Definition geben kann. Für mich war Bürgi vor allem sowas, also für mich hat dieses Wort zu benutzen sowas Selbstermächtigendes gehabt, weil es mir ein Wort gegeben hat, womit ich die Gruppe, über die ich spreche, beschreiben kann. Und gleichzeitig ist es irgendwie so mega schwierig. Also Bürgis, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen von Kapital. Ich will das jetzt gar nicht aufmachen, die Definition von Pierre Bourdieu, aber soziales Kapital, kulturelles Kapital und Co. Und ich glaube, Bürgis sind für mich Leute, die irgendeine Art von diesem Kapital besitzen. Und in dieser Art und Weise bin ich auch ein bisschen Bürgi in bestimmten Bereichen. Also ich glaube, davon kann sich vielleicht niemand so richtig frei machen.
Und wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz schildern, auch was studierst du, in welche Richtung würdest du später gerne arbeiten? Wie würdest du möglicherweise auch selbst soziale Realität verändern wollen?
Gute Frage. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich immer noch versuche herauszufinden. Aber ich habe letztes Jahr meinen Bachelor in Kultur- und Medienpädagogik gemacht und studiere jetzt Social Anthropology in Halle tatsächlich, in Sachsen-Anhalt. Und muss mal gucken, wo mich der Weg genau hinführt. Aber auf jeden Fall Lust, politische Bildungsarbeit zu machen und auch Räume zu schaffen, in denen Leute Community finden und sich aufgefangen fühlen.
Und an welchen Stellen hast du in deiner Biografie die Erfahrung machen müssen, dass ein Zugang zu Bildung, zu Kultur ohne Geld wirklich schwierig war?
Ich glaube, rückblickend habe ich das so meine ganze Kindheit und Jugend gemacht, aber einfach die ganze Zeit halt noch nicht so richtig verstanden, einfach weil ich mega jung war. Und das sind so Sachen wie, ich wollte ein Instrument lernen, es war mega schwierig, irgendwie kostenlosen oder günstigen Musikunterricht zu finden, weil Musikschule ja zum Beispiel mega teuer ist. Und dann hat meine Mutter durch lange Recherche irgendwann zum Beispiel die Möglichkeit gefunden, dass ich kostenlosen Gitarrenunterricht habe. Und auch da, ich habe voll gerne Gitarre gelernt und ich war voll froh, dass es kostenlos ist, aber ich hatte nicht die Entscheidung, welches Instrument ich lernen will, weil es gab nur den kostenlosen Gitarrenunterricht.
Ich glaube auch ganz, ganz selbstverständlich für viele ist diese Erfahrung, dass man eben seinen Hobbys frönen kann, wie man lustig ist, dass man Tennisunterricht bekommen kann, dass man vielleicht auch an einem Sprachkurs teilnehmen kann, dass man überhaupt an Schüleraustauschprogrammen teilnehmen kann. Alles andere als selbstverständlich. Das wirst du wahrscheinlich auch so festgestellt haben, ne?
Voll, auf jeden Fall. Vor allem dann die Freiwilligkeit. Ja, genau, dass man irgendwie einfach das machen kann, was man will und unterschiedliche Dinge ausprobieren kann, weil Utensilien für solche Sachen ja auch immer teuer sind. Aber meine Mutter hat mich ganz gut von Probestunde zu Probestunde geschleppt. Deswegen hatte ich auch mal einen Malkurs und da mal einen Sportkurs. Also ich habe ein bisschen auch unterschiedliche Sachen ausprobiert.
Malik, Janik, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und in unserer Sendung Fazit am Abend, da können Sie von heute an bis Sonntag armutserfahrene Menschen hören, die über ihren Zugang zu Kultur sprechen. Kultur ohne Kohle, dabei sein mit wenig Geld, heißt die Reihe. Täglich ab 23.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und Malik, Janik, wenn wir von dir mehr hören, mehr sehen würden, wie heißt deine Seite, wie finden wir dich?
Malik.Janik auf Instagram, da findet ihr mich.
Wunderbar, tausend Dank, alles Gute.
Dankeschön.
Selber machen.
In unserer kleinen Sommerserie Selber machen, da hören wir heute die letzte Folge. Und zwar geht es da um ein zweites Wohnzimmer mit Bar und Theater für 15 Euro im Monat. Diesen Traum, den verwirklichen sich seit über 10 Jahren 30 Mitglieder im Verein Theaterverlängertes Wohnzimmer in Berlin-Friedrichshain. Das kleine ehemalige Stummfilmkino um die Ecke wird mindestens zweimal die Woche zum Vereinslokal, zur Lesebühne, zur Bühne für angehende Stehgreifkomiker oder aber auch zur Laienbühne mit Klassikerprogramm. Wie neulich, als mein Kollege Gerd Brendel im Theaterverlängertes Wohnzimmer vorbeigeschaut hat.
Wir zählen mal kurz durch, oder eins? Eins.
Zwei.
Regisseur Timo Sestu gibt den Einsatz. Ohne feste Reihenfolge zählen die 9 Darsteller, Darstellerinnen und müssen höllisch aufpassen, sich nicht gegenseitig ins Wort zu fallen.
9.
Sestu ist einer von 5 Vereinsvorsitzenden. Tagsüber arbeitet er in der Senatskanzlei als Referent für Soziales, aber hier im Verein lebt er seine Leidenschaft. Die für den Faust und die fürs Theater.
Ich habe schon in der Schule bei einer Faustinszenierung mitgespielt und habe viel Theater gemacht in Studienzeiten.
Auf der Bühne und hinter der Bühne als Regisseur.
Als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich einen Ort gesucht, wo ich Theater machen kann.
Ohne vorgegebene Hierarchien.
Dieses Theater ist anders, organisiert sich selbst. Es kommt auf jede und jeden an und jeder bringt hier auch unterschiedliche Stärken ein.
Die Amateure, die heute spielen, der Bühnentechniker, der seine langjährigen Erfahrungen von großen Häusern einbringt, die Sachbearbeiterin, die im Foyer hinter der Bar steht, Aperol mixt und Karten verkauft.
Von 12 bis 73 und zu hochschwangeren Personen, alle können hier mitwirken.
Beim Faust, der 12-jährige Paul, spielt den Schüler, der von Mephisto gleich am Anfang des Stücks auf den Arm genommen wird. Der 73-jährige Rentner Rainer spielt unter anderem Gretchen, genauso wie die hochschwangere Laura.
Wir haben da vor ein paar Tagen erst drüber geredet. So. Das ist eine ganz besondere Stimmung, die dadurch entsteht, dass hier niemand gezahlt wird. Hier jeder wahnsinnig viel Zeit, auch irgendwie im Privatleben, Dinge auch opfert und dadurch auch frei kreativ sein kann.
Auch auf den wöchentlichen Proben, wo alle auf Augenhöhe über die Inszenierung diskutierten. Schnell war klar, keine Kostüme, sondern Alltagskleidung und keine realistischen Kulissen. Das Bühnenbild besteht aus bunten Holzblöcken wie Bauklötze aus einem Spielzeugkasten für Riesen. Die hat ein Schreiner nach Feierabend für die Truppe gezimmert. Lange Gespräche gab es darüber, was ein 200 Jahre altes Stück mit dem eigenen Leben zu tun hat.
Ich habe irgendwann festgestellt, dass mich die Gelehrtentragödie inzwischen stärker fesselt als die Gretchentragödie. Und das hat man jetzt ja heute gesehen, das Gretchen blieb aber im Stück drin.
Irgendwann während der Inszenierung treten Peter, Rainer, Laura und die anderen aus ihren Rollen heraus, schieben die Holzblöcke zusammen und reden über Gretchen, aber eigentlich reden sie über sich, etwa über das Frauwerden.
Der Frauenkörper, der Körper wird ja weiblicher an gewissen Punkten, und da fangen dann meistens die Blicke an.
Und ab einem bestimmten Alter gar keine Blicke mehr.
Alter, ich mich einfach darauf freue, nicht mehr angedacht zu werden.
Sagt Claudia Scheffel, die deswegen im Stück auf keinen Fall die klassische Gretchenrolle übernehmen wollte. Die Bibliothekarin erinnert sich noch genau an den Abend, als ihr Timo Sesto zum ersten Mal von seiner Faustidee erzählte.
Und ich habe nur gesagt, ich habe keine Lust auf Gretchen, weil ohnmächtig fühle ich mich in meinem echten Leben genug. Ich will einmal alle Fäden in der Hand haben.
Wer bist du denn?
Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will.
Als Mephisto erscheint sie dem Faust. Im Original geschieht dies in der Gestalt eines Pudels, der dann in Fausts Studierstube eine menschliche Gestalt annimmt. Der Teufel ist des Pudels Kern. In ihrer Mephisto-Interpretation lässt Scheffel einen Hund aus Luftballons blitzschnell mit 1-2 Nadelstichen platzen, schlägt zirkusreif ein Rad und macht einen Handstand. In ihrem halboffenen Anzugshemd und der schwarzen Hose erinnert sie an einen Las Vegas-Entertainer in Partylaune. Klar, wer hier die Fäden in der Hand hält. Nach der Aufführung im Foyer-Wohnzimmer wird an ihrem Tisch am lautesten gelacht. Auf dem Sofa nebenan erklärt der Rentner Rainer seiner Nachbarin die Idee, Gretchen von mehreren spielen zu lassen. Viele aus dem Publikum kennen die Darstellerinnen und Darsteller, aber so haben sie ihre Nachbarn, ihre Kolleginnen, Freunde, Freundinnen noch nie erlebt, wie an diesem Abend auf der Bühne. Wie hatte Mephisto vorhin auf der Bühne den introvertierten Bücherwurm Faust ermuntert? Mein guter Freund, das wird sich alles geben, sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben.
Als Rainer Werner Fassbinder das Enfant terrible des deutschen Films 1982 starb, da fand man im Nachlass einen Zettel und darauf hatte Fassbinder sehr über den weiteren Lebensweg seiner Ex-Frau Ingrid Cavenn geunkt. Fassbinder hatte, wirklich ziemlich terrible, auf diesem Zettel prophezeit, Cavenn würde sich recht bald von ihrem Mann Jean-Jacques Schul trennen und ihre Karriere als Sängerin, auch die würde bald enden. Es ist überhaupt nicht so gekommen, ganz im Gegenteil. Die heute 88-jährige Ingrid Cavenn singt immer noch und wie das aussieht und wie das klingt. Davon kann man sich überzeugen in dem Dokumentarfilm 16 Moments de ma vie, übersetzt also 16 Momente meines Lebens. Der Film dokumentiert nämlich ein Konzert, das Karen im vergangenen Jahr in Paris gegeben hat. Gestern hatte 16 Moments de ma vie Premiere beim 79. Filmfestival von Locarno und unser Kritiker Matthias Dell, der war dabei. Grüezi in die Schweiz.
Hallo.
Ja, du musst mal ganz kurz schildern, wie war das?
Schon sehr besonders, weil Cavan und Regisseur Albert Serra natürlich auch da waren und vor dem Film dann auf der Bühne. Serra ist ja mit seinen fiktionalen Filmen wie Pacification gerade so ein Hotshot des jüngeren internationalen Autorenkinos. Und er hat im Auftritt sowas Berserkerhaftes, vermutlich aus Aufregung. Der spricht mit so einem ziemlichen Druck. Ein bisschen erinnert das an so einen Herren-Bundesliga-Trainer kurz vor der Entlassung, als ob er sich rechtfertigen müsste. Mhm. Und normalerweise scharwenzeln bei so einem Anlass auch selbst die eitleren Regisseure eigentlich um ihre Hauptdarstellerin herum mit Ehrerbietungsgesten und so weiter. Aber Serra hatte in seiner Rede das fast vergessen bei der Begrüßung und rief dann kurz vor dem Start nochmal zur Seite Ingrid Cavan. Und die winkte dann auf der Suche nach ihrem Platz ins Publikum.
Und war sie denn dann auch auf der Bühne?
Genau, nach dem Film war sie auch da. Das war auch nochmal eine besondere Show. Der Moderator des Q&A musste gar nichts tun. Da waren nur A, also keine Fragen, nur Antworten. Cavan und Serra mit zwei so Selbstinszenierungen der besonderen Art, wenn man das so sagen kann. Wenn sie sprach, wollte er immer in ihr Mikrofon reingreifen, um selbst was zu sagen. Und sie selber hat auch so eine ganz besondere Präsenz. Also nicht so sehr huldvolle Dame, sondern eigentlich immer noch relativ unverstellt, so was Mädchen-Görenhaftes, was sich den Raum zu nehmen weiß. Und da ging es dann auch um die Entstehung des Films, denn das Konzert geht ja auf eine Idee von Serra zurück. Der hatte Cavan nämlich, die hat früher immer so mit klassischerer Klavierbeleitung ist sie aufgetreten. Er hatte sie bekannt gemacht mit der Band Mollforce. Das ist so eine spanisch-elektro-experimental-Kombo. Mhm. Und die Anbahnung lief während der Pandemie über CDs, weil bei Cavan zu Hause in Paris einfach noch alte Schule mäßig CDs gehört werden. Also es hatte schon eine eigene schöne Wurstigkeit.
Mhm, das klingt total so. Und 16 Moments de ma vie, so heißt ja dieses Konzert und auch damit der Film, das klingt eben ja sehr, sehr biografisch.
Das ist es auch. Das ist ein Durchgang durch Cavans Leben, so in 16 Kapiteln. 1938 wurde sie in Saarbrücken geboren. Als Kind hat sie den Schrecken des Krieges erlebt und darin aber auch die Schönheit von Musik und später des Kinos entdeckt. Und das ist eben verarbeitet in Songs mit französischen Texten, in die aber immer wieder so deutsche Einsprengsel reinkommen. Wie etwa hier Weihnachten zwischen Kälte, Schnee und Bomben.
Aber hi, chibombai, chibombom. Petite fille, tends la main à ce monde. Un gain dans la froid.
Ingrid Cavan im Original. Matthias, für so einen gut abgehangenen Chansonabend klingt das aber, ich möchte sagen, ziemlich schräg.
Ja, Cavan ist schon eine Schau. Ich habe mal vor 25 Jahren ein Konzert von ihr in Paris gesehen. Das war insofern noch ein bisschen klassischer, als es da auch Brecht-Weil-Lieder und Edith Piaf gab. Aber auch damals hat sie schon so gesungen, so trotzig, harsch, auf der Suche nach sich, im Singen, auf der Musik rumgehackt. Und das ist jetzt nochmal verschärfter vor diesen elektronisch wabernden Mollfork-Flächen da im Hintergrund. Manchmal hat das dann was von Romantik-Rap, also wie Cavan die Tradition des deutschen Kunstlieds auf Französisch benutzt, um aus ihrem Leben zu erzählen, manchmal eben fast sprechend. Und gleichzeitig kann sie natürlich singen. Da gibt es Passagen, wo sie ziemlich souverän in Höhen hochturnt. Mit anderen Worten, das ist sehr, sehr souverän, sich das so zu trauen und es so zu beherrschen.
Jetzt reden wir ja aber auch miteinander wegen dieses Films. Was macht der denn jetzt mit diesem Konzert?
Ja, der baut die Bühne für Ingrid Cavan. Also Serra hat mit mehreren Kameras gedreht im Theater Bouffe du Nord und der Schnitt macht daraus ein ziemlich immersives Erlebnis. Kein Publikum ist zu sehen, immer nur die Bühne. Wenn die Kamera dann zum Beispiel vom Rang runterfährt und sich in eine Großaufnahme hineinbewegt oder Cavan auch mal von hinten filmt in ihrem rückenlosen Kleid, das ist so ein Remake ihres Yves Saint Laurent Kleids von 1978, mit dem sie damals in Paris ihre Karriere als Sängerin fortsetzte oder erst richtig begann. Und dann gibt es auch Momente, wo sich die 86-jährige Frau beim Drehen auf den Boden legt, um zu singen. Also es ist ein tolles Dokument dieser sehr bewundernswerten Frau, die ihren diesösen Status immer wieder durch diese rotzige Kindlichkeit bricht. Und was auch noch lustig war, dass es am Ende vom Film dann quasi einen Cameo-Auftritt des Regisseurs gibt, weil natürlich der Albert Serra in den Applaus hinein mit Blumen auf die Bühne rannte, um sie ihr zu erreichen. Das ist so eine sympathische Form von Eitelkeit, die auch aus seinem Auftritt in Locarno sprach.
Matthias Dell mit Eindrücken nach der Filmpremiere des Ingrid Cavan-Dokumentarfilms Ces Moments de ma vie beim Filmfestival von Locarno. Ganz herzlichen Dank dir.
Bitte sehr.